Und wie du vorher sagtest, 250 Menschen, die mit dieser Energie und der richtigen Ausbildung sich auf den Weg machen, können ja alles verändern.
Wir sind heute bei der Deka Bank. Deka Bank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen mit 5000 Mitarbeitenden. Die Deka Bank ist seit 2019 auf einem ambitionierten, ganzheitlichen Transformationspfad unterwegs und wir freuen uns sehr, heute darüber mit Dr. Jörn Schmelzer sprechen zu dürfen. Dr. Jörn Schmelzer ist Leiter der Organisationsentwicklung der Deka Bank, ist seit 2009 im Haus und verantwortet damit das Prozessmanagement und eben dieses Transformationsprogramm. Jörn, schön, dass wir da sein dürfen. Herzlichen Dank. Freuen uns sehr, mit dir heute zu sprechen und deine Einblicke einzusammeln, wie Transformation gelingen kann. Ich habe bei LinkedIn gelesen, Transformation geht auch ohne Krise. Das vielleicht als Einstieg. Ihr habt euch 2019 auf den Weg gemacht. Was war euer Auslöser? Was war euer Trigger, wenn es eine Krise deinem LinkedIn-Profil nach eben nicht war?
So ist es. Das ist auch ein bisschen mehrdeutig oder zweideutig gemeint gewesen. Also zum einen brauchst du nicht immer die Energie, die aus einer unmittelbaren Krise entsteht, um eine Transformation anzustoßen. Und zum anderen kann auch eine Transformation in ihrem Verlauf nicht zu einer Krise führen, beim Management, in der Belegschaft, bei den Kunden oder bei anderen Stakeholdern. Gleichzeitig aber haben wir gesehen, dass durch die Veränderungen im Kundenverhalten, Technologie, Märkte, Wettbewerber die Grundlagen unseres Geschäfts sich ändern. Nicht schnell und dramatisch, aber substanziell und auch für uns perspektivisch sehr, sehr strategisch relevant. Wir haben gesehen, dass wir mit diesen bisherigen Stärken alleine wahrscheinlich nicht weiter erfolgreich sein werden. Und das war die Ausgangssituation, in der wir gesagt haben, wir brauchen neue Fähigkeiten, wir wollen andere Wege miteinander zu arbeiten, uns auch miteinander zu entwickeln, finden und erlernen, auf einem Weg, der uns den eigenen Weg, den DKW, ermöglicht, auszuprobieren und auszuprägen.
Da war jetzt schon ganz viel dabei, was wir in jedem Fall vertiefen sollten. Lass uns mal mit dem Thema strategische Relevanz starten. Ihr habt ein Zielbild definiert, ein strategisches, ich glaube Stichwort Management-Agenda, und darin eben auch schon diese Übersetzung gemacht, was heißt das für Kultur und Organisation? Das ist ja leider nicht unbedingt Standard, dass man das so ganzheitlich denkt. Also wie kam es dazu und wie wichtig war das auch für alles, was danach kam, dass ihr quasi einmal diese Klarheit für euch hattet, im Führungsteam, im Vorstandsteam wahrscheinlich. Da wollen wir hin.
Dieser Frage haben wir uns von zwei Seiten genähert. Das eine war sicher symptombezogen. Ja, lange Entscheidungswege, Projekte, die schwierig sind oder nicht wirklich erfolgreich sind, Abstimmungsrunden, die sehr konfliktbehaftet und nicht lösungsorientiert konstruktiv durchgeführt wurden. Das war so auf der Symptomebene. Nur bei der Beobachtung und Behandlung dieser Symptome ist es nicht geblieben, sondern wir wollten an die strukturellen Ursachen ran. An Haltungen, Verhaltensweisen, Führungsverständnis, an der kontinuierlichen Ausrichtung an Kunden. Das waren für uns die nachhaltigen Erfolgsfaktoren, mit denen wir auch in Zukunft erfolgreich sein wollen. Und das haben wir uns sehr bewusst angeschaut. In welcher Umgebung sind wir unterwegs? Welche Stärken, die uns bis dahin gebracht haben, wollen wir behalten? Und welche zusätzlichen Fähigkeiten wollen wir lernen? Und das ist schon auf der Ebene des strategischen Zielbilds sehr, sehr wichtig. So haben wir uns bewusst für unser hierarchisches Führungs- und Strukturierungsmodell entschieden, in dem die funktionale Spezialisierung nicht nur die Möglichkeit gibt, Expertise auszuprägen. In unserem hochkomplexen Geschäftsfeld mit hoher Regulierung, aber auch hohen fachlichen Anforderungen, sondern auch die Verlässlichkeit, immer wieder Fonds aufzulegen und verlässlich zu publizieren in einer Welt, in der es auch auf Reputation und eine gute, nachhaltige Zusammenarbeit mit den Sparkassen, mit vielen Sparkassen ankommt.
Heißt das Wort Hybrid, ist ja auch gern genutztes Wort, hybrides Zielbild, hybride Organisation. Ihr bleibt und seid bis heute hierarchisch organisiert, gibt ein klassisches Organigramm. Gleichzeitig arbeiten die Menschen aber viel mehr in End-to-End-Prozessen, in Projekten, die dann auch verschiedenen Agilitätsgrad haben, je nachdem, was es eben braucht. Muss ich mir das so vorstellen?
Das ist ein guter Anflug an unser Zielbild. Wenn man sich überlegt, wie in der bisherigen Struktur Wertschöpfung entstand, war das das Zusammenspiel relativ statisch von verschiedenen spezialisierten Funktionen. Und in einer stabilen Welt muss man sich auch nicht groß abstimmen über das, was man vielleicht mal anders machen möchte, weil die Wertschöpfung funktioniert ja nach vielen Jahren eingeschliffen. Aber was verloren gehen kann, hier und da, ist dann der gemeinsame Blick auf den Kunden. Was ist mein Beitrag für das Gesamtergebnis für den Kunden? Wann bin ich fertig mit meinem Beitrag? Dann, wenn mein Teil erledigt ist oder wenn alle sozusagen fertig sind, und kann ich sozusagen einen Beitrag dazu leisten, vielleicht auch an anderer Stelle etwas zu befähigen, etwas zu entwickeln, was dem Kunden nützt. Und diese gemeinsame Ausrichtung auf den Kunden, Strukturen, in denen solche Entscheidungen getroffen werden, Entscheidungen dieser Perspektive, die gab es zu dem Zeitpunkt nicht, und die haben wir versucht aufzubauen und zu stärken über entsprechende End-to-End-Governance-Systeme, über entsprechende Rollen, Methoden, Entscheidungsstrukturen in dieser Perspektive. Basis auch dafür ist ja schon aber auch das Thema Ergebnisorientierung zu stärken. Diese Art Perspektive erzwingt ja die Frage, ist das, was ich heute tue, wichtig für den Kunden? Und dieses kontinuierlich hinterfragen, nicht als Angriff auf die eigene Kompetenz, Professionalität, sondern als Möglichkeit zum Lernen und noch besser zu werden, zu sehen, Feedback-Kultur zu entwickeln, eine gesunde Fehlerkultur zu entwickeln, die immer dazu führen soll, Dinge besser zu machen, wenn erkannt wurde, dass sie nicht mehr optimal sind. Das ist unter dem großen Logo Ergebnisorientierung zu fassen. Und das bringt uns zu dem dritten Teil dieses hybriden Modells und der Richtung, der Fähigkeit, das geeignete Verfahren zu wählen, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Gerade in Veränderung, was uns zu dem Thema Agilität bringt, wissen wir ja, dass in bestimmten Aufgabenstellungen, die vielleicht nicht mehr deterministisch sind, was das Zielbild angeht, oder einfach sind in der Schrittfolge, wo klassische Wasserfallmodelle gut funktionieren, sondern wo man Umgebungen hat, in denen das Ziel vielleicht gar nicht so klar ist, wo man nur die Richtung kennt, wo die Rahmenbedingungen sich schnell und komplex ändern, da sind andere Methoden wirksam als die klassischen. Und da geht es nicht nur darum, diese Methoden zu erlernen. Das ist vielleicht noch einfach. Ja, da kann man sich einen LinkedIn-Kurs angucken oder zu einer Schulung fahren. Sondern die Fähigkeit, als ganze Organisation zu erkennen, wann hat man eine solche Situation und wann ist welche Methode die beste, um ein bestimmtes Problem gut zu lösen. Und das ist das, sozusagen das letzte Teil unseres Zielbilds, unseres strukturellen, was wir uns vor 5, 6 Jahren entwickelt haben.
Dann lasst uns doch mal schauen, wie ihr euch dem Zielbild dann angenähert habt. Erstmal wünschenswert, den Nordstern zu haben, aber dann ist ja die Frage, wie komme ich da jetzt hin? Der Weg ist ja in jedem Fall auch unklar, das ist auch eher kompliziert, komplex. Gestartet seid ihr 2019 mit der, wir probieren jetzt mal aus. Es gab, glaube ich, 4 Piloten. Du mit deinem Bereich warst auch einer davon. Der Startpunkt war gefühlte 7 Tage vor Corona und vor dem Thema, ab jetzt gibt es hier erstmal keine Vor-Ort-Veranstaltungen mehr. Also nehmen wir uns da gerne nochmal mit in das Jahr 2019, 2020 in die Pilotphase. Was habt ihr ausprobiert? Was ist geblieben? Was habt ihr gelernt? Und was hat es auch mit dir ganz persönlich auf dem Weg gemacht?
Ja, auch das war eine ganz besondere Situation, wie du schon reflektiert hast. Veränderungsfähigkeitsinitiative hieß der erste Name der ersten Pilotphase. Und ja, Stichwort Veränderung, kurz nach dem Start, wenige Wochen danach, war Corona in der Welt und wir mussten alle anders zusammenarbeiten. Und das hat auf der einen Seite natürlich sehr auch erschreckt, auf der anderen Seite auch ganz viel Stärke gegeben, weil auch die Deka als Organisation hat demonstriert, dass innerhalb von 2 Wochen den kompletten Betrieb zu 95% aus dem Homeoffice heraus organisiert hat. Diese Fähigkeit zu so einem schnellen Wandel, zu einer so einer schnellen Veränderung, bei einer gegebenen Veränderung der Außen-, der Umgebung zu ermöglichen, war dann immer wieder ein Beleg in unseren Gesprächen, sagen wir, können es doch. Was waren denn da die Erfolgsfaktoren? Dass diese Fähigkeit jetzt systematisch zu entwickeln und sich zu fragen, woran das denn lag, das ist ja dann das, was wir uns vorgenommen haben. Und auch dort gab es, wie du gesagt hast, nicht eine lineare Antwort, sondern das war dynamisch, es war komplex. Niemand wusste genau, was der Weg für die Deka Bank ist. Und so hieß es auch dort erstmal Exploration, ausprobieren. Was funktioniert, was kommt gut an, was nehmen die Menschen an? Diese Art Piloten am Anfang zu stellen, um ein Konzept zu entwickeln, was dann in der Deka gut eine hohe Resonanz bekommen kann, das war die Erfahrung der ersten Piloten. Und was waren dort wesentliche Säulen? Eine Säule war, die Menschen in das Erleben bringen. Nicht nur ihnen eine Methode beibringen, kognitiv, sondern ihnen zeigen, wie sie mit dieser Methode und einer anderen Verhaltensweise, vielleicht auch dann einer sich entwickelnden anderen Haltung, Erfolge feiern kann. Mein ganz wichtiges Narrativ damals war auch zu sagen, nur weil wir jetzt was Neues lernen wollen, war das Alte nicht schlecht. Also meine besonderen Erlebnisse in der Zeit, ja, das waren tatsächlich auch Führungskräfte meines Bereichs zu erleben, die in einem anderen Zusammenspiel mit ihren Mitarbeitenden fassungslos vor einer Situation standen, das schwierige, prozessuale Veränderungen, die von den Mitarbeitern direkt selbst erarbeitet wurden, nicht nur inhaltlich gut waren, sondern auch jedes Change-Management überflüssig machten, wo immer die Führungskraft versucht, den Mitarbeitern beizubringen, jetzt diesen neuen Prozess zu nehmen. Das braucht es nicht mehr, weil die Mitarbeitenden haben das selber entwickelt, wollten so arbeiten.
Was auch tatsächlich viele Organisationen nicht in dieser Klarheit haben, wann muss ich was mit wem tun, um welches Ziel zu erreichen. Insofern würde ich gerne da mit dir auch nochmal drüber sprechen, Stichwort Transformationsdesign. Wie habt ihr da welche Wirkfelder, nenne ich es mal, zusammengepuzzelt, um das alles zu erreichen, was du beschrieben hast? Also Stichwort Arbeit mit den Führungskräften, Befähigung der einzelnen Mitarbeitenden, aber auch das Thema übergreifende Zusammenarbeit forcieren. Wenn nur drei Gedanken, die mir spontan kommen, vielleicht noch das Stichwort Prozessmanagement ein bisschen mit reingenommen. Also puzzle du, wie ihr gepuzzelt habt, aber das mal so ein paar Stichworte reingeben.
Genau, das ganze Design ist natürlich sehr, sehr kompliziert oder hat viele Facetten. Aber es gibt so ein paar besondere Aspekte, die ich gerne nochmal teilen möchte. In dieser Transformation, wo es ja am Ende auf eine andere Zusammenarbeit mit allen ankommt, ist per Definition wichtig, alle mitzunehmen. Diese Top-Down- und Bottom-Up-Perspektive zusammenzubringen. Das ist so ein wichtiger Aspekt, dass zusammen das Beschäftigen mit diesen Themen, mit den neuen Methoden, mit den neuen Haltungen, die Art und Weise, wie sich auch Führung verändert, muss man natürlich mit den Führungskräften besprechen und ihnen auch die Chance geben, die Entwicklung und die Erwartungen und was man dort auch von den Mitarbeitern erwarten kann, persönlich zu reflektieren und auch zu einer eigenen Erfahrung zu machen und dann gleichzeitig an diesen konkreten Problemen zu arbeiten, die Bereiche tatsächlich haben. Dort haben wir ein Modell entwickelt, dass wir uns Bereiche aus der Aufbauorganisation nehmen, die ohnehin gute und wichtige Zusammenarbeitsstrukturen haben, um dann gemeinsam mit allen Führungskräften der beiden Bereiche an Themen zu arbeiten, die idealerweise beide Bereiche voranbringen und die davon profitieren, mit einer modernen Methode in der übergreifenden Perspektive bearbeitet zu werden. Und das bringt mich zu einem der vielleicht wichtigsten Aspekte unserer Transformation. Klassisches Change Management, es gibt Menschen, die haben Lust auf eine Transformation, auf eine Veränderung. Es gibt Menschen, die finden das gar nicht gut und werden das auch nie gut finden. Die Beschäftigung nicht so sehr mit den Menschen, die den Widerstand artikulieren, sondern mit Menschen, die sagen, ich will Teil dieser Reise sein, ich möchte sie mitgestalten, ist eines der großen Erfolgsfaktoren in so einer Transformation. Und dort haben wir ein Programm entwickelt, das nennen wir Multiplikatorenprogramm, wo engagierte Mitarbeitende, die bestimmte Kompetenzen zusätzlich erwerben wollen, diese Menschen werden von den Führungsteams ernannt, ausgebildet in bereichsübergreifenden Lernkohorten und dann auch heute noch kontinuierlich begleitet, um mit diesen Fähigkeiten wirksam zu werden, um von den Führungsteams für konkrete Aufgaben wieder und wieder eingesetzt zu werden, auch nach der intensiven ersten Begleitung durch das Transformationsteam. Das ist eine sehr, sehr spannende und sehr, sehr bereichernde Entwicklung in dieser Transformation.
Wunderbar. Dann lass uns die einzelnen Ebenen, nenne ich es jetzt mal, auch nochmal eindetaillieren. Ich habe verstanden, Initiativenpaare, also Bereiche, die Schnittstellen behaftet sind, in der Transformation zusammen auf den Weg bringen, um eben genau dieses Thema Vernetzung, Zusammenarbeit, übergreifende Ausrichtung schon mal zu forcieren Und in den Initiativenpaaren werden dann verschiedene Hebel bearbeitet. Was ist der neue Anspruch an Führung? Was ist auch das neue Führungsverständnis, was ihr in der Transformation habt? Und wie schaust du da auf deine Kolleginnen und Kollegen? Also ist es neu und ist eine Riesen-Challenge oder ist es neu angestrichen und wir müssen ein paar Schritte gehen? Und wird das auch angenommen? Erlebt man als Mitarbeitender, da hat sich eine Mannschaft wirklich auf den Weg gemacht?
Das kann man zumindest am Pulscheck ablesen. Wenn man die Fragen und die Entwicklung der Fragen bezogen auf das Führungsverhalten anschaut, dann gibt es dort genau die erhoffte und erwartete Entwicklung nach den Interventionen. Diese in der Lage sein zu erkennen, in was für eine Situation befinde ich mich mit meinem Team. Welche Art Aufgabe liegt hier vor uns? Ist das eine, die ich mit einem klassischen Wasserfallansatz oder mit Effizienzbemühungen oder mit Prozesskontrollen adressieren kann, wirksam und gut? Oder ist es eine Situation, in der ich mehr die Kreativität und die Perspektive des ganzen Teams brauche, wo ich Entscheidungen auch in das Team delegieren kann? Ne? Delegation Poker, eine Methode. Dass ich viel, viel mehr Engagement und Beteiligung bei den Mitarbeitenden und da so viel wie möglich aktiviere und diese Fähigkeit aus der Führungskraft, aus der Führungsperspektive heraus nicht mehr so direktiv, sondern mehr Co-Chief oder mehr Visionär, mehr begleitend zu führen in Umfeldern, in denen das möglich ist.
Dann lass uns nochmal auf das Thema Kapazitätsbindung schauen, weil das natürlich ein gern diskutiertes Thema und hören wir in vieler unserer Projekte. Du hast von Workshops gesprochen, du hast von, dann holen wir die Leute zusammen gesprochen. Das kostet natürlich Zeit und alle haben ja bekanntlich keine Zeit. Dann hast du von Multiplikatoren gesprochen, vertiefen wir gleich nochmal, aber vor die Klammer, wie viele habt ihr?
Wir sind jetzt bei ungefähr 250 Menschen.
Ja, erstmal ein Pfund. Also 250 Menschen, die ausgebildet sind, die sich dem Transformationsweg verschrieben haben und das unterstützen. Und das Trafo-Team hast du noch angesprochen, also Menschen, die Transformation zentral treiben. Das sind?
Sieben Menschen. Das ist eine neue Truppe von sieben Spezialisten.
Ja. Ist ja erstmal ein Investment an Zeit und Kapazität. Also erstens hattet ihr auch diese Bretter, Stichwort, wir haben keine Zeit und kann jetzt nicht noch einen Workshop machen. Ich muss doch hier 23 operative To-Dos erledigen. Und zweitens, wie habt ihr diese Bretter gebohrt? Dass eine Organisation, aber dass auch jeder einzelne Mensch am Ende euch das Vertrauen geschenkt hat, so dieses Anfangsinvest zu gehen.
Das ist wir haben das ja zusammen erlebt, einer der schwierigsten Hindernisse auch aus einer Managementperspektive in so einen Prozess zu starten. Und der allererste, auch uns zugängliche Argumentation war, naja, lernen musst du doch immer. Du musst doch immer Zeit zum Lernen haben. Du musst doch immer Zeit haben, für Veränderung zu gestalten. Also nimm doch von dieser Zeit mal ein Kontingent und verbringe das mit unseren Methoden, mit unseren Ansätzen. Das Versprechen oder die Hoffnung, die Erwartung, die wir in den ersten Initiativen noch nicht belegen konnten, aber dann in jeder einzelnen bis jetzt zum Ende der 13. oder sich auch eingelöst hat, war, dass man tatsächlich schneller zu besseren Ergebnissen kommt. Man bringt alle Führungskräfte zusammen, vielleicht zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren für 2 Tage in einen Raum, um sich Zeit zu nehmen, die Herausforderung zu reflektieren, ihre eigene Haltung zu reflektieren, sich darüber zu unterhalten, was jetzt in den nächsten Monaten passiert, ist ja erstmal nicht produktiv. Um dann aber zu sehen, dass mit der Diskussion aus diesen Workshops abgeleitet eine Zielrichtung, eine Identifikation wirklicher Probleme, die man wirklich hat, an denen man sonst ja auch hätte arbeiten müssen oder schon ein paar Mal vergeblich gearbeitet hat. Und dann zu sehen, wie innerhalb von 2 oder 3, manchmal 4 Sprintzyklen, 3 bis 4 Wochen, wirklich konkrete, nutzbare Ergebnisse entstehen, die das Problem lösen oder weiterbringen. Das hat am Ende noch jede sozusagen Bereichsleitung als Sponsor einer solchen Initiative oder Menschen aus den Initiativen dazu gebracht, zu sagen, ja, das hat sich schon jetzt in dieser kurzen Zeit ausgezahlt.
Also auch da das Thema Erleben, aber auch echter Mehrwert,
der das ist entscheidend.
Wahrnehmbar ist.
Das ist entscheidend. Also hätten wir das an irgendwelchen Papierfliegerübungen oder an Lego-Baugeschichten nur an künstlichen Problemen demonstriert, dann wäre das nicht geklappt. Dann wäre die Motivation und die Übertragung in den tatsächlichen Alltag nicht gelungen. Weil das ist ja auch, das ist ja noch nicht gesagt, aber vielleicht zu selbstverständlich, kein Projekt, was nach 3 Jahren fertig ist oder nach 5, sondern eigentlich der Eintritt ist in eine Welt, wo Entwicklung an jeder Stelle, aber auch als Organisation eine Selbstverständlichkeit geworden ist.
Jetzt habt ihr eure hybride Organisation und gleichzeitig aber ein Vorgehen, was sehr auf eine kulturelle Haltungs-, Verhaltensweisen-, Fähigkeiten-Dimension einzahlt. Wie stellt ihr sicher, dass das eine nicht von dem anderen aufgefressen wird? Also Stichwort, ich investiere viel in Mindset und die Menschen machen sich auf den Weg. Gleichzeitig hemmt aber eine dann doch nicht konsequent veränderte Struktur, weil der Mensch über mir ist noch der gleiche, die Entscheidungswege nach oben sind noch der gleiche und im Zweifel ist auch der Lenkungsausschuss noch der gleiche oder eben nicht mehr. Das ist halt die Frage. Also wie stellt ihr sicher, dass Kulturentwicklung nicht irgendwann von dann doch noch in Teilen hierarchischer Struktur aufgefressen wird?
Das beginnt tatsächlich, wie ich einmal sagte, sowohl top-down in der sozusagen in der Management-Ebene, aber auch bottom-up in der Überzeugung der Mitarbeitenden, ich will jetzt so zusammenarbeiten, ich will jetzt nicht mehr anders arbeiten. Das heißt, es braucht Aufmerksamkeit und konkrete Befassung top-down. Genauso aber auch wie bottom-up, dass die Mitarbeitenden, die sagen, ja, die Multiplikatoren insbesondere, die sagen, ich möchte das nicht nur sozusagen als Zertifikat an der Wand haben, sondern ich will diese Fähigkeit auch einsetzen. Aber ich möchte das nicht um ihrer selbst willen, sondern ich möchte mich beteiligen an Lenkungsausschüssen, an bestimmten Produktinitiativen, an internen Verbesserungen in einer verantwortlichen Rolle. Und wie du vorher sagtest, 250 Menschen, die mit dieser Energie und der richtigen Ausbildung sich auf den Weg machen, können ja alles verändern.
Wunderbar. Dann zusammenfassend, wo steht die DK heute? 5, 6 Jahre nach Start der damaligen Pilotinitiativen. Was hätte es ohne die Transformation so wahrscheinlich nicht gegeben? Und was ist aber auch, wenn du heute drauf schaust, jetzt die nächste Evolutionsstufe? Also, weißt du, nutzt auch gerne ein Reifegradmodell für dich. Also, wo siehst du die DK gerade und was braucht sie, um den nächsten Reifegrad zu erklimmen?
Ja, also wir sind jetzt in der letzten intensiven Begleitung und sind sehr froh oder dankbar, dass diese Haltung, wir bieten das der Organisation an, den einzelnen Bereichen, dass wir damit trotzdem eine 100%ige Durchdringung erreicht haben. Also kein Bereich hat gesagt, ich brauche das nicht, ich will das nicht, sondern ich möchte das gerne annehmen, diesen Prozess zu gehen, die Chancen, die daran stecken, für mich zu ergreifen. Wir sehen das in der deutlichen und stabilen Verbesserung in der Rückmeldung der Mitarbeitenden in den Pulschecks, dass wir hier mit einer zielgerichteten kulturellen Entwicklung auch tatsächlich einen Weg gegangen sind, der spürbar ist. Wir sind dabei, das ist sozusagen der Punkt jetzt in die Verstetigung, wie wir sie nennen, diese Multiplikatoren-Community zu enablen, tatsächlich sie als eigenständiges Community zu stärken, die Rollen zu schärfen, mit den Führungsteams zu diskutieren, wie wir die gut einsetzen können. Und in einer Welt, das ist so der Blick nach vorne, wie könnte sich das noch weiterentwickeln? Ist das vielleicht eine Community, die immer mehr Autarkie bekommt, auch selbst zu entscheiden, an welchen Problemen sie arbeiten möchte? Dann wäre das eine Ergänzung zu der heutigen Organisation, die sehr spezifisch DK ist, sehr, eine sehr tolle Ausprägung des DK-Ways und uns noch lebendiger und veränderungsfähiger macht, als wir es vielleicht jetzt schon geschafft haben auf dem Weg.
Sehr, sehr spannend und hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für euch und für den gemeinsamen Weg. Viel Erfolg. Wir beobachten den natürlich weiter und würden mich sehr freuen, wenn wir von Zeit zu Zeit auch dazu wieder sprechen. Danke dir herzlich hier.
Sehr gerne. Vielen Dank, lieber Martin.
Merci.